Einen schönen guten Morgen euch allen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Darum wollen wir uns freuen und fröhlich darinnen sein. Ihr wisst vielleicht, dass heute ein besonderer Tag ist, ein besonderer Sonntag, nämlich der Sonntag nach Pfingsten. Das ist der sogenannte Trinitatis-Sonntag. Und Trinitatis heißt Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit, Trinität. Hier wird gefeiert Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und alle drei sind nur mit einem beschäftigt, dass wir in das ewige Leben hineinkommen. Da kann man schon mal riesige Freude drüber haben. Und als Ausdruck meiner Freude bringe ich euch ein Geschenk mit. Und zwar aus Indien. Das ist ein Geschenk in Form eines Liedes von einem ehemaligen Studenten von mir, der in Indien arbeitet und der vor allen Dingen unter Moslems arbeitet und der durch den Unterricht, den er genossen hat, im Sayax, wo ich gearbeitet habe, wo ich das Vaterunser für die indischen Leute ausgelegt habe, da hat er immer zu mir gesagt, so wie du das Unservater auslegst, das passt eins zu eins für unsere Botschaft für die Moslems. Und so hat er nach 2 Jahren, hat er selber dieses Lied komponiert mit dem Inhalt vom Unservater. Und das ist völlig überraschend gekommen. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass man auch nach 2 Jahren von dem das hört. Und so hat er dann das gesungen und hat es begleitet. Und die Musik ist von einem Muslim, der das geschrieben hat. Und jetzt wollen wir das in Tamil, wollen wir uns dieses Lied anhören. Es gibt also eine Übersetzung, erscheint ebenfalls, wo ich einfach unser Vater. Aber ich dachte, angesichts dessen, dass wir heute Trinitätssonntag haben, wo wir die weltumspannende Botschaft von Jesus Christus, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist verkündigen, ist es ein wunderbares Zeugnis von einem indischen Christen, der sehr aktiv steht in der Arbeit unter den Moslems. Und jetzt werden wir das zum Anfang hören und betrachten das als ein Geschenk meinerseits. Und Abisak hat sich die Mühe gemacht, das jetzt hier zu produzieren, projizieren. Und dann hören wir auch die Musik. Sehr leise, ist nicht so laut, aber ist sehr inhaltsreich. Thank you. Wir benutzen die Gelegenheiten, denken und danken jetzt ganz besonders auch für unsere indischen Brüder und Schwestern. Ich habe ein kurzes Gebet und ich möchte, dass ihr auch innerlich damit mitmacht, dass wir an sie denken in einer äußerst schwierigen Situation. Jetzt nicht nur von der religiösen Situation her, sondern überhaupt von der Pandemie. Das ist sehr, sehr schwierig und er hat mir einiges mitgeteilt, durch welche große Tiefen ich jetzt gehe. Und sie sind sehr dankbar, wenn wir auch in unserem Gebet an sie denken. Deshalb ein kurzes Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir hier versammelt sein können als deine Kinder. Wir danken dir ganz herzlich für unsere Brüder und Schwestern in Indien. Danken dir, dass das Evangelium vom Unser Vater um die ganze Welt gegangen ist und weiterhin geht. Und dass unendlich viele Menschen zu dir, himmlischer Vater, kommen und ein ewiges Leben finden. Wir danken dir für die vielen Einzelnen, die durch große Schwierigkeiten gehen. Wir müssen sie nicht aufzählen, Vater, du siehst sie. Und du bist der große Helfer. Herr, lege du deinen reichen Segen auf ihr Leben. Erhalte du sie ganz eng bei dir, dass sie als Zeugen von dir in der Welt, in der sie leben, ein fröhliches Zeugnis weitergeben können im Sinne des Unser Vaters. Wir danken dir ganz herzlich, dass sie auch für uns beten, dass sie auch für uns da sind, dass sie auch für uns eintreten. Wir danken dir für dein Evangelium, das die ganze Welt erreicht hat und weiterhin erreicht. Und das durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass wir heute Trinitatis feiern können. Danke, lieber Gott, du Vater, du Sohn, du Heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, mein Thema wird jetzt eingeblendet. Abisak, die hat gestern eine riesige Bürz gehabt mit mir, bis ich alles geliefert habe. Aber jetzt kommt das Titel. Unser Leben nach Pfingsten. Ich kann es auch sagen, das Gesetz des Geistes. Ich werde darauf sprechen kommen. Letztes Sonntag war ja das Pfingstfest. Und von daher ist es naheliegend, dass man sich Gedanken macht, wie denn so ein Leben, tägliches Leben im Geist aussieht. Und wo wir jetzt so viel vom Feuer gesungen haben, vom Fluss und von dem angezündet werde, dann kann ich nicht anders als zumindest, ich glaube, ich geniere mich es zu singen, aber dann singe ich halt das Lied, das ich jeden Morgen am Anfang meiner eigenen Worship immer singe. Und das bedeutet mir sehr viel. Und das lautet Zünde, oh, ich singe es ja schon, also ich singe es. Deine Hände schließe fest mich ein. Jetzt kommt's. Quelle des Lebens und der Freude Quell. Du machst das Dunkel meiner Seele hell. So, ich habe hier den Text aus Lukas 2, Vers 10 hingeschrieben, weil das die Botschaft ist bei der Ankunft von Jesus. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude für alle Menschen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen, an denen Gott sein Wohlgefallen hat. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch, ich evangelisiere euch, das ist das Wort, ich evangelisiere euch mit einer riesengroßen Freude, ja, die allem Volk widerfahren ist. Nämlich Gott gehört die Ehre aufgrund von diesem Evangelium, in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen, an denen Gott sein Wohlgefallen hat. Das ist sozusagen der große Rahmen vom Ganzen. Ich darf euch daran erinnern, dass diese Freude und dieses fürchtet euch nicht in Lukas 24 auch berichtet wird, nämlich bei der Auferstehung von Jesus. Fürchtet euch nicht, freut euch, er liegt nicht hier, er ist auferstanden. Das ist der große Rahmen, den wir haben im Lukas-Evangelium. Fürchtet euch nicht, freut euch, denn Christus, der Herr, der Erlöser, ist auferstanden von den Toten. Das ist der große Rahmen. Und jetzt müsst ihr aber das nächste einblenden, wenn dann unsere liebe Abisak wieder da ist. Vielleicht kann es aber auch der Herr. Ja, in Römer 8, 1 bis 4 ist mein erster Text, den ich jetzt kurz behandeln werde, um dann etwas Näheres über das Wandeln im Kraft des Geistes zu erzählen. Also das, was ich bringe, ihr kennt es, ist sehr stark auch persönlich orientiert, weil das, was ich hier sage, entweder stimmt auch für mich oder ja, stimmt nicht. Also Römer 8, 1 bis 4. Römer 8, 1 bis 4. Da kommt dieses wunderbare Wort, wo Paulus sagt, jetzt gibt es keine Verdammnis mehr für alle die, die in Christus Jesus leben. Keine Verurteilung. Das ist mir wichtig. Das ist sozusagen die linke Seite meines Lebens. Keine Verdammnis. Dieter Kemmler, was immer du für Nöte, was immer du für Fragen, was immer du für Zweifel hast, es gibt keine Verdammnis mehr für alle die, die zu Jesus Christus gehören. Und jetzt begründet er es, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde, jetzt kommt's, im Fleische verurteilte. Für mich keine Verurteilung, weil in Christus hat Gott diese Sünde verurteilt. Dazu hat er ihn sozusagen benutzt, stellvertretend für mich, für dich, für uns alle. Ein unglaubliches Wunder, was da in der Welt passiert ist damals. Ja, das war am Kreuz. Damit die eine Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, jetzt kommt's, die wir nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln. Deshalb ist mein Titel das Wandeln in der Kraft des Heiligen Geistes. Das Wandeln in der Kraft des Heiligen Geistes. Bevor ich aber das im Einzelnen ausführe, will ich euch noch Interessantes aufzeigen. Keine Verurteilung steht in Römer 8, Vers 1. Keine Verdammnis. Keine Verdammnis. Es ist ein für alle Mal verdammt worden in Jesus Christus. Keine Verdammnis. Und dann schreibt der Paulus 39 Verse, um das alles zu entfalten. Und im Vers 38, 39 haben wir jetzt hier nicht drauf, aber das ist so ein Text, wo wichtig ist. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, noch irgendetwas, Gewalt und so weiter, mich zu trennen vermag von der Liebe Christi und von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Es gibt keine Trennung, es gibt keine Scheidung. Deshalb sind diese zwei Rahmenbedingungen meines Lebens. Es ist keine Verurteilung, keine Verdammnis, keine Scheidung. Keine Verdammnis, keine Scheidung. Wir werden nie getrennt von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Auch wenn ich es wiederhole, das ist mir wichtig. Das sind die zwei Säulen meines Lebens. Das ist die Säulen unseres gemeinsamen Lebens. Das ist die Lebensrahmen. Keine Verdammnis, keine Scheidung, keine Trennung. Wir sind so sehr an Scheidungen in unserer Welt gewöhnt und da wissen wir, was das heißt, was das für eine Not ist. Darauf gehe ich gar nicht ein. Der große Gott und Vater Jesu Christi, der hat uns versprochen, dass was immer geschehen mag in meinem und deinem Leben, es wird keine Scheidung geben. Ich werde immer mit ihm zusammen sein. Keine Scheidung. Immer ein Zuhause bei ihm. Immer eine Wohnung bei ihm. Immer in der Ewigkeit beim himmlischen Vater. Keine Verdammnis. Keine Scheidung, keine Trennung. Das ist der große Lebensrahmen. Und da können wir wirklich nur loben und danken. Und deshalb ist die Freude so etwas Entscheidendes im christlichen Glaube. Ich will noch das erwähnen. Einerseits die Freude, die ich vorhin erwähnt habe, nämlich in Lukas 2, Vers 10, eine große Freude über das Evangelium, nämlich über das Evangelium von Jesus, dem Herr und dem Messias und dem Lord. Die Freude über dieses Evangelium, von dem ich gerade gesprochen habe. Keine Verdammnis, keine Trennung, keine Scheidung. Riesenfreude, es seht sogar eine große Freude, verkündige ich euch. Das ist wichtig. Und dann hören wir am Ende von der Karriere Jesu in Lukas 24, Vers 52. Da hören wir, dass die Jünger nach der Himmelfahrt von Jesus zurückgekehrt sind in den Tempel von Jerusalem mit großer Freude. Großer Freude und wiederum die große Freude über diesen Herr, über diesen Jesus, über diesen Kyrios, über diesen Messias. Also, weil keine Verdammnis, weil keine Trennung stattfindet, ist das Kennzeichen eines jeden Christen die große Freude. Ich sage das nochmal, das ist ganz wichtig. Die große Freude ist das Kennzeichen, das Markenzeichen des christlichen Lebens. Und zwar nicht, weil ich irgendetwas leiste, weil ich irgendwie ein toller Typ bin, sondern weil Gott was außerordentlich sich geleistet hat in diesem Jesus. Ich habe in der letzten Zeit, so in Klammer jetzt, eine kleine Bemerkung dazwischen drin, in unseren Arbeitskreisen, zu dem ja auch der André dazugehört, in unseren Arbeitskreisen die Frage gestellt, oder die haben wir nachgegangen, die sind wir nachgegangen, der Frage, kann man eigentlich die Existenz Gottes als des Vaters in seiner ewigen Liebe, kann man das beweisen? Und das möchte ich doch ganz kurz sagen, nur in 2, 3, 4 Sätzen. Ich will jetzt zum Entscheiden kommen, nämlich das Gesetz des Geistes. Hier haben wir es, das Gesetz des Geistes. Die nach dem, das Geist des Lebens. Geist des Lebens ist das Geist, ist der Geist des, Entschuldigung, das Gesetz des Geistes ist das Gesetz des Lebens. Gesetz des Geistes, das ist die Ordnung des Lebens. Das will ich noch entfalten. Nämlich es gibt eine 7-fache Art von Ordnung, das Leben im Kraft des Heiligen Geistes. Aber das Untersuche, das möchte ich euch doch wie Anteil geben. Das ist was ganz Interessantes. Das ist was ganz Interessantes. Gott hat sich, das ist ein Klammer, Gott hat sich selber bewiesen in Jesus Christus. Weil die historische Gestalt des Jesus ist eindeutig historisch nachweisbar. Also eine Teilnehmerin in meinem Arbeitskreis, eine Syrerin, der hat gesagt, sogar im Islam wird die Existenz des historischen Jesus ganz klar aufgeführt. Also, die historische Existenz von Jesus zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, an einem ganz bestimmten Ort, ist historisch nachgewiesen in den Quellen. Das ist gar keine Frage, kann man gar nicht zweifeln. Das ist das Erste. Das Zweite, Jesus wurde von den römischen Autoritäten ans Kreuz genagelt, nur für ein einziges Bekenntnis. Ich bin Sohn Gottes und der Vater im Himmel ist mein Vater. Könnt ihr nachlesen in Matthäus 26, Vers 63. Der zweite Beweis von der Existenz Jesu Christi ist sein Bekenntnis zu Gott als dem Vater aller Menschen. Das hat man ihm angekreidet. Und zwar nicht Sohn Gottes im Sinn von dem, wie Israel Sohn Gottes ist, nicht im Sinn von Sohn Gottes, wie Könige Söhne Gottes waren, sondern physisch, physikalisch. Christus wurde gezeugt durch den Heiligen Geist. Er hatte also eine außerordentliche, übernatürliche Verbindung mit Gott, dem Heiligen Vater. Und alles, was Jesus dann über Gott, seinen Vater, gesagt hat, hat den Charakter der Zuverlässigkeit. Ich möchte eines sagen, und dann ist die Klammer zu. Ich möchte euch das zur Stärkung, zur Ermutigung, zur Freude des Glaubens sagen. Erstens, historische Existenz, keine Frage. Nummer zwei, seine Sohnschaft des himmlischen Vaters ebenfalls. Denn die Kreuzigung ist ebenfalls historisch belegt. Ja? Und dann vor allem die Auferstehung. Ich komme gerade noch dazu. Aber das ist nur ganz wichtig. Im Alten Testament werden ja die Namen Gottes auf vielfältige Weise erzählt. Man kann sie aufreihen. Ganze Reihe von Namen Gottes, die im Alten Testament gebracht werden. Wo Gott sich entweder bezeichnet worden ist als der Gott des und das oder er selber. Aber Vater Gott, ganze 11 Mal. Ich zeige euch jetzt einmal das Alte Testament. Hier. Das ist das Alte Testament. Umfasst einen Zeitraum von 1500 und mehr Jahren. Verschiedene Autoren, Propheten und so weiter. Verschiedene Literaturgattungen. Nur 11 Mal wird Gott als Vater erwähnt. Und da auch manchmal nur im Vergleich. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ganze 11 Mal. Und ich nehme, das ist hier nicht drin, ich nehme die Pseudepigraphen und die Apokryphen nehme ich noch hinzu. Ganze 11 Mal. Und nun, ihr lieben Geschwister, jetzt kommen wir zu Jesus. Historisch gelebt, eindeutig bewiesen. Er wurde ans Kreuz genagelt, weil er behauptet hat, er sei Sohn Gottes, dieses einzigartigen Vaters. Allein Jesus, ich rede nicht vom ganzen Neuen Testament, allein Jesus hat 120 Mal von Gott, unserem Vater, geredet. Das müsst ihr mal vorstellen. In 3 Jahren, nicht in 1500 Jahren, in 3 Jahren, eine Person in einem Evangelium hat 120 Mal immer wieder von Gott, dem Vater, gesprochen. Und euch kommt sofort in Sinn, es fängt an mit dem 12-jährigen Jesus. Dann höre ich auf mit der Klammer. Der 12-jährige Jesus wird gesucht nach Lukas 2 von seiner Mutter und von seinem Vater, weil er verloren war in der Pilgerreise. Da finden sie ihn. Dann sagt er, wusstet ihr nicht, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? Der sprach schon als Zwölfjähriger von Gott als seinem Vater, als sei er per Du mit ihm. Blasphemie, Gotteslästerung für die Ohren der damaligen Juden. Zwölfjähriger Jesus. Das letzte Wort, das erste Wort Jesu, das letzte Wort Jesu in Lukas 23, Vers 43. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und da wurde der Tempel Vorhang zerrissen. Das ganze Leben war darin bestehend, Gott als den Vater zu offenbaren. Das war keine alttestamentliche Offenbarung. Das war das einzigartige, einmalige und großartige Zeugnis für alle Religionen. Es gibt es nirgendwo in den Religionen. Ich sage das mit voller Begeisterung, weil es ist unglaublich, was Jesus gemacht hat. Er hat Gottes Vaterschaft ans Licht gebracht. Dazu wurde er gesandt. Und in seiner Abschiedspredigt, Abschiedsgebet in Johannes 17, sagt Jesus zweimal: Vater, ich habe dich verherrlicht in der Welt. Ich habe deinen Namen in der Welt verherrlicht. Achtung, und das Werk vollendet, wozu du mich gesandt hast. Der wurde nur von Gott, dem Universalen, Unnahbaren, Unergreifbaren, von diesem Gott wurde er beauftragt, den Vatercharakter seines Wesens der Welt und dir und mir bekannt zu machen. Da kann ich durchschnaufen. Keine Verdammnis, keine Scheidung von diesem Gott. Es ist ja unglaublich, ihr Lieben. Es ist unglaublich, was hier berichtet wird. Aber das ist mir wichtig. Vaterschaft. Und dann kommt ja der Höhepunkt des Dritten, nämlich die Auferstehung. Die Auferstehung ist ebenfalls ein historisches Zeugnis. Das kann bewiesen werden durch verschiedene Tatsachen. Dieser Jesus, wovon der Vaterschaft Gottes geoffenbart hat, der wurde von den Toten, von Gott selber, von diesem Vater auferweckt. Unabhängige Zeugen haben ihn gesehen, das leere Grab war da und viele Zeugnisse, wovon der Auferstehung eindeutig und einmalig und unbezweifelbar bezeugen. Und da schreibt Paulus im 1. Korinther 15, und dann höre wirklich auf mit meiner Klammer, und 1. Korinther 15 sagt Paulus, wenn das Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi nicht stimmen würde, dann würde alles andere, was Jesus vorher verkündigt hat, sozusagen in nichts zergehen. Und was war die Hauptbotschaft von Jesus? Ich sage es euch. Was war die Hauptbotschaft von Jesus? Ich sage es euch. Er sagt, dafür wurde er ans Kreuz geschlagen. Ich bin nur dazu, ich sage es mit großer Ehrfurcht, aber mit großer Freude, ich bin nur dazu in die Welt gekommen. Ich habe es gesagt, um den Vater zu verherrlichen. Aber wie verherrlicht er den Vater? Liebe Leute, er verherrlicht den Vater, indem ich mein Leben hingebe. Als Sühnegeld für die Sünden der Menschheit, die alle in Schuldhaft sind. Weil sie Gott nicht die Ehre gegeben haben, weil sie Gott nicht geliebt haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Christus hat das alles auf sich genommen. Und so, liebe Leute, komme ich deshalb so fröhlich zu euch. Ihr denkt völlig, was ist das für ein komischer Mensch? Aber ich kann nichts anderes als sagen, das ist eine unvorstellbare Freude, eine Mega-Freude, die wir haben. Keine Verdammnis, keine Verurteilung ist in Christus Jesus geschehen. Dort wurde sie verdammt. Keine Trennung, man kann kommen, was will. Wir haben vorher vom Thomas den Bericht vom David gehört, die vielen, vielen Sünden. Da kann uns immer wieder ein großes Bedenken in unserem Leben kommen. Du liebe Zeit, reicht's denn aus? Und da steht, was immer kommen mag, es gibt keine Scheidung. Gott, der Vater, scheidet sich nicht von mir. Es gibt keine Scheidung. Jetzt könnte meine Predigt schon fast aufhören, weil das ist mir fast das Wichtigste gewesen. Es geht mir um den Lebenssamen. Und da sagen wir jetzt einfach mal, Halleluja, Halleluja. Und jetzt innerhalb des Lebensrahmens gibt es eben, wie gesagt, das Gesetz des Geistes des Lebens. Schaut nochmal hin, das Gesetz des Geistes des Lebens. Jetzt will ich das hier einmal anschreiben. Das Gesetz des Geistes des Lebens. Ich tue das ein bisschen nach vorne. So. Das Gesetz des Geistes. Man kann auch sagen, die Lebensordnung, Lebensordnung, das Gesetz des Geistes, der Lebenschaft, des Lebens. Das ist mein Thema, ihr Lieben. Innerhalb dem Rahmen, von dem ich gesprochen habe, keine Verdammnis, keine Scheidung. Innerhalb von dem gibt es ein Gesetz des Geistes, des Lebens. Man kann es gut vergleichen mit der Verkehrsordnung. Verkehrsordnung. Ich lebe in einem Land, wo es eine gute Verkehrsordnung gibt. Und wenn ich hier meinen Weg mache, Vortritt hat rechts und Roundabout und 100 Sachen, die bewahren mich in diesem Leben, dass mir nichts Böses passiert. Also mir ist ja was Böses passiert, weil sie es nicht beachtet hat. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber wir haben eine Verkehrsordnung. Und so, ihr lieben Leute, gibt es auch eine Verkehrsordnung im Reich Gottes. Und wenn wir diese Verkehrsordnung kennenlernen, und es gibt eine siebenfache vollkommene Verkehrsordnung, siebenfache Verkehrsordnung, wo am Ende herauskommt, wir können jetzt im Frieden leben. Im Frieden miteinander, im Frieden mit der Welt und im Frieden mit Gott. Halleluja. Also das möchte ich jetzt kurz sagen. Merkt ihr den Vergleich? Verkehrsordnung behütet mich vor Gefahr. Die Verkehrsordnung im Reich Gottes, das ist das Gesetz, das ist die Ordnung des Geistes, der Lebenschaft. Ja. Und das habe ich herausgefunden. Ich habe da vor ein, zwei Jahren mal schon das angetönt, immer anderer Zusammenhang. Das finden wir in Philipper 3, Vers 20 bis Kapitel 4, Vers 7. Philipper 3, Vers 20 bis 4, Vers 7. Und indem ich jetzt rede, kommt mir etwas in den Sinn. Kann von jemand einigermaßen schön hier schreiben? Es geht um sieben Punkte. Um sieben Punkte. Ich schreibe sie schon mal an. Eins. Das kriege ich schon mal hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und am Schluss kommt das Resultat. Jetzt meine Frage. Es wird mich, glaube ich, erleichtern, wenn jemand, wo einigermaßen lesbar schreibt, mir da ein bisschen assistiert. Und jetzt, es ist immer nur ein Stichwort. Es ist immer nur ein Stichwort, wo man hinschreiben muss. Wer möchte das machen? Wer möchte das machen? Also wenn ich sage, einigermaßen schön, wir schreiben alle schön, aber es muss so sein, dass man es lesen kann. Ja? Also meine Frau zum Beispiel schreibt nicht so schön. Aber weil ich jetzt schon 63 Jahre lese, kann ich das lesen. Also ich muss ehrlich sein, ich muss schon ehrlich sein. Bei ihr kommt es auf den Inhalt an. Und der ist super. Und auch die Schrift ist nicht so spät. Entschuldigung, meine liebe Frau, ist nicht so schlimm. Aber schön ist wieder was anderes. Wer kann schreiben? Thomas schreiben? Gut. Thomas, danke. Ja. Bitte. Ja. Ja. Ich sage dann, was man schreiben muss.
Kann ich noch an meine Frau denken?
Also, ich lese jetzt mal den Text. Ich lese mal den Text, so wie wir ihn jetzt vor uns haben. Unser Bürgerrecht oder auch unser Bürgerort ist in den Himmeln, von dem wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Beachtet, dass schon bei Lukas 2 ist von Jesus als dem Retter, als dem Herr und als dem Gesalbten die Rede. Er bleibt sich gleich, liebe Leute. Schon bei der Ankündigung von der Geburt bis zu seiner Wiederkunft ist immer Jesus der Retter, 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 Soter, der Erlöser. Merkt euch das. Keine Verdammnis, keine Trennung, weil Christus der Erlöser ist. Er ist der Heiland. Wichtig. Und dann ist der Name Jesus und der Christus ist hebräisch und dann der Kyrios für den Herrn. Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird in seinen Leib der Herrlichkeit, gleichförmig nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Ist mir jetzt nicht so wichtig. Mir geht es darum, unser Bürgerort, unser Bürgerrecht, unsere Heimat ist in den Himmel bei unserem himmlischen Vater und geht uns nicht verloren. Daher meine geliebten und ersehnten Brüder, Meine Freude und mein Siegeskranz steht in dieser Weise fest im Herrn. Jetzt fängt die Geistesordnung an, jetzt fängt die Lebensordnung an. Feststehen. Lieber Thomas, erster Punkt ist feststehen. Und zwar feststehen im Herrn. Das heißt ganz einfach ausgedrückt, feststehen in seinem Wort. Das, was ihr hier Sonntag für Sonntag und sonst jeden Tag macht, dass wir uns im Wort festhalten, dass wir uns gründen auf das Wort. Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen, Kolosser 3, Vers 16. 100 Stelle, wo immer nur dieses eine betone, sage, ihr lieben Leute, ihr habt ein unglaublicher Reichtum. Ihr habt den Reichtum der Offenbarung durch Jesus Christus. Wir haben die Weisheit, die ganze Weisheit Gottes in diesem Wort. Deshalb können wir feststehen, wenn wir dieses Wort zu unserer Basis machen für unser Leben. Und so tut meine Frau jeden Morgen mir die Losung vorlesen und so stehen wir fest. Lesen die Bibel, nie vergessen. Das gehört zur Lebensordnung, das ist die Verkehrsordnung, das ist die Geistesordnung, das Feststehen, das ist der Grundsatz, das ist das Entscheidende, das ist das Wichtigste. Feststehen im Herrn heißt feststehen im Wort des Herrn. Dann geht's weiter. Die Euodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn Jesus Christus. Im Herrn, in Christus Jesus. Also, gleiche Gesinnung. Nummer zwei, gleiche Gesinnung. Erstens feststehe, zweitens gleiche Gesinnung. Man kann es verschieden übersetzen, aber der Hauptgedanke ist, wenn es zu Schwierigkeiten kommt, sei es in kleinen Beziehungen, in größeren Beziehungen, in der Gemeinde, dann ist die Grundlage ist immer das Wort Christi. Und das Wort Christi schult unser Denken. Deshalb, die gleiche Gesinnung ist gegründet auf dem Wort Gottes, wo wir miteinander erforschen. Gleiche Gesinnung ist nicht einfach irgendwie gleiche Gesinnung, sondern die gleiche Gesinnung aufgrund vom Wort Gottes. Und wenn man sich nicht einig ist, muss man weiter noch forschen im Wort Gottes. Und ich bin ja 40 Jahre im TDS tätig gewesen und bei uns war immer auch das Wort Gottes im Zusammenhang mit Differenzen, mit Schwierigkeiten, mit Problemen, war immer ganz wichtig. Wir gingen in die Stille, denken wir nach, was sagt unser Herr hier zu dieser Situation? Und es ist nie nicht zu einer Lösung gekommen. Also das darf ich hier bezeugen. Das ist ein unglaubliches Wunder. Das ist auch eines dieser Wunder, von denen der David berichtet, man kann sie gar nicht alle aufzählen. Jetzt muss ich aufpassen, ich rede wahrscheinlich etwas zu schnell. Meine liebe Frau, stimmt das? Ah, oh, sie sagt einigermaßen okay. Also, ich bin ja so froh, dass sie mitkommt, kann ich immer mich so ein bisschen auf sie beziehen. Nochmal, gleiche Gesinnung heißt, dass da die Euodia, die Syntyche, die waren offensichtlich, hatten Probleme. Und es ist ganz wichtig, dass wir aufgrund vom Feststehen im Wort des Herrn zu einer gemeinsamen Überzeugung kommen. Das ist ganz was Wichtiges. Nebenbei, wer war Euodia, wer sind Tüche? Ich kann euch verraten, was clevere Leute, Adolf von Harnack war einer von den Großen, der ist auf die Idee gekommen, dass die Euodia die Frau des Paulus war und dass die Syntyche die Namen der Purpurhändlerin, der Lydia ist. Weil Lydia ist ja nicht ein Name, sondern ist eine Country, also von Lydien, die kommt von Lydien. So wie der Dieter Kemmler in Schwabe ist, da ist ja nicht mein Name, aber er ist aus Schwabenland, der Schwabe. So war diese Purpurhändlerin die Lydierin, Lydia. Ist nicht ein Name gewesen, sondern eine Bezeichnung einer Landschaft, von dem her kommt. Und deshalb war immer die Frage, was war denn ihr Name? Und da hat man gesagt, aha, das war einerseits die Frau von Paulus und auf der anderen Seite war es die, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber nebenbei ist es manchmal interessant, wenn man sowas hört. Aber es ist alles Mumpitz, es stimmt alles nicht. Weil erstens war Paulus gar nicht verheiratet. Aber ich sage euch, das ist eine wunderbare Methode im Unterricht. Ihr bringt etwas ganz Komisches auf, dann sind sie alle wieder wach. Paulus war verheiratet. Hopp, was? Der war und so sind alle wieder da. Also, das ist alles wunderbar. Dann gehen wir weiter. Du musst weitermachen. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. hier heißt es, steh ihnen bei, in dem Kämpfen für das Evangelium. Kämpfen für das Evangelium ist Nummer next. Kämpfen für das Evangelium. Kämpfen für das Evangelium. Die mit mir gekämpft haben, das macht deutlich, dass auch wir, die wir damit beschäftigt sind, dass wir das Evangelium in irgendeiner Weise unter die Menschen bringen. Die frohe Botschaft, die große Freude, von der wir gesprochen haben. Nochmal, keine Verdammnis, keine Scheidung. Die Liebe Gottes hält uns immer fest. Das ist die Botschaft. Wir können mit Menschen umgehen und uns das Evangelium verkündigen, wenn wir in der Freude das machen. Das ist ganz wichtig. Die Freude, wir kämpfen wohl, aber es ist in der Freude. Es ist die Freude der Heilsgewissheit. Da können wir es weitergeben. Das ist wichtig. Kämpfen, das hat für Paulus viele negative Folgen gehabt, das ist ganz klar. Da sind wir heute in einer besseren Situation. Aber mir ist es wichtig, dass das Kämpfen für das Evangelium ist wichtig. Wir haben gekämpft für das Evangelium. Kämpfen für das Evangelium, da haben wir das. Gekämpft haben, auch mit Clemens. Und wieder eine interessante kleine Bemerkung, was war es? Das könnte allerdings wahr sein. Das könnte der Gefängniswärter sein. In Apostelgeschichte 16 wird uns ja berichtet, dass der Paulus und der Silas für ihre Verkündigung der Auferstehung, ins Gefängnis kamen. Und dann kam ja diese große Sache mit dem Gefängnis, das alles ein bisschen aufging, ging sie raus. Und dann hat der Gefängniswärter gesagt, oh, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und da kam dieser Mann mit seiner Familie an diesem Tage zum Glauben, nachdem der Paulus ihnen das Evangelium verkündigt hat. Und es ist eine der Theorien, aber auch das ist nicht so wichtig, dass Clemens der Name von diesem Gefängniswärter ist. Gefängnis, ja. Und hat offensichtlich dann angefangen, das Evangelium zu verkündigen. Wo hat er es wohl verkündigt? Im Gefängnis. Ich schaue jetzt der Roger an, weil ich ja auch viele Male im Gefängnis war, wo der Roger auch ist. Also er schafft dort, er ist nicht dort, aber er schafft. Und ich werde es nie vergessen, ich sage das wieder in Klammer, Kleinigkeit, aber es ist sowas Bewegendes. Da hatten wir auch mit Gefangenen, natürlich, wir hatten mit Gefangenen zu tun, und da war einer da, der hat die Buchbinderei gelernt, Buchbinderei im Gefängnis. Der saß 11 Jahre oder 12 oder 13 oder 14 oder 15 Jahre, seht ihr, wie ich das vergesse. Je öfter ich es sage, umso länger saß er. Aber ich glaube, es waren 17 Jahre. Stimmt, Schatzle? 18 Jahre? 18 Jahre, sie nickt. 18 Jahre saß der gute Mann im Gefängnis. Der kam zum Glauben und eines Tages hat er zu mir gesagt, er möchte mir was zum Gefallen tun. Und ich sage, ach du liebe Zeit, das ist ja auch mal schön, dass nicht wir den Gefangenen was tun, sondern dass ein Gefangener mir was zur Liebe will tun. Und ich sage, binde doch ein Buch, das ich kopiert habe und das da in Fetzen durch die Gegend flog und das bindest du mal schön. Und dann hat er das gebunden. Und warum sage ich das? Weil der wurde in dem Sinn ein großer Evangelist in Lenzburg. Der hat seinen Glauben verkündigt und dieses Buch war ihm, er hat es dann gelesen, ein rechter Buchbinder. Damals hat man nicht schon 100 Bücher gebunden, aber das war das eine Buch und es hat ihm so gefallen mit Goldrahmen. Also ganz was Schönes, das haben wir jetzt daheim. Lesen wir jetzt jeden Morgen, gell Schätzle? Das nehmen wir jeden Morgen, haben wir das. Denken an ihn und denken an den Inhalt natürlich. Und was ich sagen will, der hat vermutlich das Evangelium in der begrenzten Möglichkeit, die er hatte, hat er die Freude des Evangeliums weitergegeben. Das sage ich jetzt mir, Dieter Kemmler, wir alle haben immer wieder so etwas wie sehr begrenzte Möglichkeiten. Und da möchte mir vielleicht sagen, da kann ich ja gar nichts ausrichten. Ich wohne völlig allein, vielleicht bin ich jetzt im Spital, oder ich habe schwierige Umstände. Wir können immer da, wo wir uns wie in einem Gefängnis fühlen, da können wir, wenn wir diese beiden Pfeiler haben, da können wir in der Freude, die ist nicht künstlich, die kommt von daher, da können wir in der Freude ein Wort fürs Evangelium einlegen. Und die Sache, wo er noch was sagt, geben uns auch Anleitung. Ja? Also das ist mal ganz wichtig. Also, und jetzt steht ja da, die im Buch des Lebens eingetragen sind. Thomas, könntest du das anschreiben? Das gehört auch zur Ordnung. Nummer 4, im Buch des Lebens eingetragen. Die Lebensordnung, des Geistes des Lebens im Buch des Lebens eingetragen. Können wir uns fast ein bisschen vorstellen, was das heißt, aber es ist natürlich was Gewaltiges. Ich möchte im Grunde nur eine Sache sagen. Wenn unser Bürgerort im Himmel ist, dann sind wir dort eingetragen im Lebensbuch des Lebens, im Buch des Lebens. Ich glaube, das ist richtig, es so zu sagen. In dem Moment, wo Menschen zum Glauben an diesen Jesus, den Heiland, den Herr und den Messias kommen, dann bekommen sie ein neues Leben. Ja? Und das neue Leben wird noch eingetragen im Buch des Lebens. Buch des Lebens. Ich habe das schon einmal erzählt, fällt mir jetzt ein, aber es sind ja solche da, die mich vorher nicht gehört haben, denen sage ich es. Als ich bei einer Taufe teilgenommen habe in Bangalore und es hat relativ schnell gehen müssen, die standen da in Reihe und Glied. Und mein guter Freund, der übrigens jetzt in Ruhestand getreten ist, letzter oder vorletzter Sonntag, wo ich früher weg musste, der ging damals mit mir nach Indien mit seiner lieben Frau. Und da hat er mit mir auch die Sache besucht, wo ich im Dienst war. Und da ging man in eine Gemeinde, wo ich gepredigt habe, eine sogenannte, auch eine pfingstlerische Gemeinde, absolut spannend. Und man musste um 10 Uhr fertig sein, weil eine große Veranstaltung stattfand auf einem Riesenplatz für irgendetwas. Und da haben sich alle Christen versammelt, so als Demonstration, als eine Demonstration. Und dann hat er gesagt, wir müssen schnell machen. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen da dem Mann hinten nach. Und dann sind wir aus der Kirche rausgegangen. Und dann war da so ein Waschbecken. Nein, ein Planschen, nicht ein Becken, Wasserbecken. Ein Wasserbecken. Und das ist Reih und Glied sind da die Leute aufgestanden, die sich haben taufen lassen. Er hat gesagt, haben wir schon Glück gehabt, dass wir gerade an so einem Sonntag kommen. Und dann hat der Pastor gesagt, feiner Mann. Hat er gesagt, nein, das geschieht jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Wäre ja uns auch mal ein Wunsch, sowas, oder? Aber wir haben noch kein Becken, also müsste dann ein sehr schönes Becken haben. Aber was ich sagen will, ist, dann war die Sekretärin, eine ganz hübsche Dame, stand neben ihm mit einem Block, mit einem Schreibzeug. Und dann hat sie immer gehört, was sie jetzt für einen Namen die Person gekriegt hat, wo getauft wurde. Die haben dann einen christlichen Namen bekommen, denn es waren ja meistens Hindu, und haben den christlichen Namen bekommen. Und das ist dann eingetragen worden im Kirchenregister. Das ist das Lebensbuch, aus dem wir nicht gestrichen werden, wie wir das in der Offenbarung 20 können lesen. Ich sage es euch jetzt schon, ich lese da was nach, Offenbarung 20 und 21, wenn es zum letzten Gericht kommt, auch da wieder keine Verdammnis, keine Scheidung. Ganz wichtig, ich habe mir viel Sorge gemacht. Jetzt langsam ist es vorbei. Ja. Beim letzten Gericht wird ein Buch geöffnet und das ist das Lebensbuch. Und dann heißt es nachher, die aber ins Lebensbuch eingetragen sind, die kommen in die Ewigkeit. Müsst ihr nachlesen, mir ist die Stelle ausgefallen. Irgendwo. Ja, ganz wichtig, beim letzten Gericht ist das Lebensbuch ganz was Wichtiges. Und deshalb die Frage auch an uns, warum? Ich kenne ja euch nicht alle. Schauen wir, dass wir aufgrund unseres Vertrauens, dass wir in Jesus sitzen, vielleicht auch heute oder vielleicht wieder einmal, dass wir uns diese Gewissheit schenken lassen. Keine Verdammnis, keine Scheidung, eingetragen im Lebensbuch von diesem Heiland, von diesem Jesus, der uns in die Ewigkeit beim himmlischen Vater eine Wohnung gewährt. Viele Wohnungen sind im Hause meines Vaters. Da kriegen wir ein schönes Plätzchen. So, das wollte ich doch noch zu sagen. Also es ist eine sehr schöne Sache. Das ist Nummer 4. Das ist Nummer 4. Es geht ja weiter, nämlich freut euch im Herrn alle Zeit. Natürlich muss ich das aufschreiben. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich, ich kann gar nicht genug kriegen davon. Freut euch. Also mir schreibt auf, Freude, freut euch. Das ist die fünfte Ordnung. Das ist die fünfte. Wie meinst du?
Freut euch oder Freude?
Ah, freut euch, Freude, freut, freut euch. Machen wir es gerade so als Ansprache. Freut euch und zwar doppelt, mega freut euch. Das ist ganz selten, dass Paulus sagt, abermals sage ich. Da will er ja sagen, und da könnte ich jetzt euch fragen, aber das machen wir nicht. Natürlich ist die Freude riesengroß. Warum? Keine Verdammnis, keine Scheidung. Christus hat für meine Schuld bezahlt. er ist auferstanden worden und gibt mir eine ewige Perspektive im Reiche meines Vaters. Wie kann man sich da nicht freuen? Und wohlgemerkt, Paulus wartete auf seine Verurteilung im Gefängnis von Rom. Der ist nicht da auf dem wunderbaren Berg in der Schweiz gesessen und hat meditiert. Kann man gut vorstellen, wenn man da auf der Zugspitze, aber das ist gar nicht in der Schweiz. Nein, Zugspitze ist woanders. Ja, also was gibt es einen schönen Berg hier? Ha? Wie heißt der? Rigi. Auf dem Rigi kann man mal schnell nur sagen, freut euch, oh, ist das alles wunderbar. Aber wenn du im Loch im Gefängnis sitzt und wartest auf deine Verurteilung, dann ist das mit der Freude so ein bisschen schwierig, schwierig. Also, ich möchte so sagen, er befiehlt. Und wenn er es doppelt macht, macht er damit deutlich, das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist eine Willensentscheidung und nicht eine gefühlsmäßige Entscheidung. Ich sage das ganz bewusst, weil wir denken immer, das muss ich ja mich fühlen. Es ist auch eine Entscheidung. Ich freue mich, weil ich mich erinnere an das Wort Christi. Ich erinnere mich an die Heilsgeschichte und da kommt die Freude, dann ist sie da. Und ich kann das bezeugen. So kommt bei mir am Morgen wieder die Freude. Ich gehe manchmal morgens düster raus, meine Frau kann es bezeugen. Und dann komme ich heim, Halleluja, Frau, schön dich zu sehen. Sie hat natürlich auch das Frühstück gemacht, ist auch schön. Aber ich bin erbaut, ich bin erfrischt, die Freude des Herrn ist da. Das muss nicht immer nach außen gezeigt werden, das kann auch innerliche Freude sein. Aber es ist eine Freude, die uns zutiefst in unserem Innersten prägt, die Freude. Und wenn wir die nicht haben, ihr lieben Brüder und Schwestern, dann dürft ihr wirklich auch heute daheim oder nachher darum beten, Herr, schenk mir diese Freude auch in mein Herz. Ich bin manchmal so ein düsterer Mensch. Ich bin manchmal, weiß nicht, ich bin traurig. Ich weiß auch nicht, was da über meine Seele kommt. Das kommt ja auch dem Lied, Sünde an dein Feuer. Du hast das Dunkel meiner Seele. Manchmal ist so eine Dunkelheit in unserer Seele und ich kann das bezeugen. Das ist manchmal ganz schlimm. Das lastet auf einen. Das lastet auf einen. Und da geht es darum, dass wir das tun, was Paulus nachher schreibt. Deshalb ist ja eine siebenfache vollkommene Ordnung. Und jetzt kommen wir wieder. Und da sagt er also hier, wie gesagt, ach, das ist ja alles so spannend. Eure Mündle soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Das ist Nummer 6. Wenn er von der Milde spricht, lieber Thomas, dann heißt eigentlich eure Nachsicht, eure Barmherzigkeit, eure Freundlichkeit kund werden lassen. Vielleicht kannst du das auf eine Linie bringen. Eure Milde, eure Freundlichkeit, Nachsicht ist der Hauptgedanke. Die Nachsicht ist wichtig. Lasst eure Nachsicht den Menschen kund werden. Allen Menschen, allen Menschen. Das Wort ist ein ganzes eigenes Wort, aber ich kann es im Wesentlichen zusammenfassen mit dem, das korrigiert die Ungerechtigkeit der Gerechtigkeit. Ich wiederhole, das Wort, wo Paulus verwendet, ganz ein gescheites Wort, Epikeis, das korrigiert die Ungerechtigkeit der Gerechtigkeit. Wenn wir nur gerecht sind, das ist furchtbar. Wenn Gott nur gerecht gewesen wäre, hätte er keine Chance. Deshalb ist das gemixt mit der Barmherzigkeit, mit der Milde, mit der Freundlichkeit. Auf gut Deutsch. Und das sage ich zu mir, hab nicht immer das letzte Wort, vor allem dann, wenn du recht hast. Nochmal, hab nicht das letzte Wort vor alle Dinge, wenn du recht hast. Weil der, ist das richtig? Macht das Sinn? Das ist gut. Also, reitet nicht auf eurem guten Recht rum. Das ist ein ganz falsches Ross, da fällt schnell mal runter. Reitet nicht auf eurem Recht herum. Das bringt nichts. Denn, liebe Leute, warum kann ich das machen? Weil Gott auch nicht auf seinem Recht gepocht hat. Wenn er auf sein Recht gepocht hätte, lieber Bruder, hätten wir gar keine Chance. Da gäbe es nicht keine Verdammnis. Da gäbe es nicht keine Scheidung. Ihr lieben Leute, wohin ich blicke, sehe ich Evangelium. Wohin ich sehe, sehe ich die Liebe Gottes. Wohin ich sehe, sehe ich die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Das ist einfach wunderbar. Man kann sich direkt darin baden. Das ist die Lebensordnung des Geistes. Wir sind befreit zu dieser Lebensordnung. Das ist die Verkehrsordnung im Reiche Gottes. Das ist die Verkehrsordnung im Reiche von Christus. Ach, nochmal durchschaufen. Und jetzt kommt natürlich was Interessantes. Also unsere Freundlichkeit, unsere Milde, unsere Barmherzigkeit, unsere Nachsicht, unsere Rücksicht, auch das Wort, Rücksicht allen Menschen, denen wir begegnen. Keine Verurteilung, ist ganz wichtig. Man kann so schnell verurteilen. Uiuiui, hast du das auch wieder gehört? Nachsicht, Rücksicht. Am Kreuz, Vater, vergib ihn, sie wissen ja nicht, was sie tun. Das ist die Milde. Das ist die Milde. Das ist die Rücksicht. Bitte sei nachsichtig mit ihm. Der hat es nicht besser gewusst. Da könnte man noch mehr darüber sagen. Aber wir wollen es ja auf halb, um halb möchte man aufhören. Das ist das Finale um halb. Und jetzt kommt natürlich Folgendes. Er sagt nämlich, seid um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also der sechste Punkt, der siebte Punkt ist natürlich keine Sorge. Sorgt euch nicht, sondern lasst kund werden. Bringen wir zusammen. Nicht sorgen, sondern kund machen. Eure Anliegen. Weil sonst gibt es 8 und ich habe gern 7 Zahl. Man könnte auch 8 machen und da gibt es dann. Lasst eure. Also, 7. Keine Sorge. Keine Sorge. Wir sollen uns nicht sorgen. Und da muss ich gar, glaube ich, nichts drüber sagen. Wir haben alle ein bestimmtes Alter, dass wir sagen, wir sind ein riesiger Bündel von Sorgen. Was immer kommt, wir machen uns Sorgen. Und er sagt nicht, sorget euch nicht, sondern er sagt, über nichts sollt ihr euch sorgen. Jetzt könnt ihr euer eigenes Leben heute Morgen mal kurz anschauen. Worüber mache ich mir heute Morgen Sorge? Und ich habe heute Morgen mit meiner Frau ein feines Gespräch im Bett gehabt, das haben wir nicht oft, aber heute Morgen haben wir es gehabt. Und haben wir gesagt, über was machen wir uns eigentlich Sorge? Angst. Vor was haben wir Angst? Was haben wir für Früchte? Früchte? Ist das der Plural von Furcht? Ja, einfach Furcht, Plural. Und dann sind wir auf dieses und jenes gekommen. Dann haben wir festgestellt, wir haben auch alle unsere Knirze. Wie schnell machen wir uns Sorgen? Ich möchte jetzt gar nicht ins Einzelne gehen. Aber in Paulus hätte genug Sorge gehabt. Die Sorge, das Leben zu verlieren, die Sorge der Gemeinde. Die Gemeinde war nicht einfach goldig. Die Gemeinde von Philippi hatte ihre großen Probleme, Uneinigkeit und so weiter und so fort. Das sagt er. Und da hört er natürlich das wunderbare Wort, könnt ihr euch das aufschreiben, von unserem Herrn Jesus, Matthäus 6, 25 bis 34. Matthäus 6, 25 bis 34. Sorget euch nicht. Und da geht es 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 10 Verse übers Nichtsorgen. Ich verrate euch nicht, was er alles sagt. Aber das wäre wert, dass er heute am Heiligen Sonntag mal diese Stelle wieder mal liest. Und mir gefällt vor allen Dingen ganz persönlich 6,27. 6,27, ich könnte euch das Ganze zitieren, aber 6,27 ist wunderbar. Wer kann durch sein Sorgen seinem Leben eine Elle zumessen? Wer kann durch sein Sorgen seinem Leben eine Elle zumessen? Das heißt, und mit einem zwinkernden Auge, bin ich überzeugt, hat das Jesus gesagt. Nämlich er sagt, ihr werdet es nur verkürzen. Ihr werdet es nur verkürzen, ihr könnt es nicht verlängern. Mit all unseren Sorgen. Dass wir ums Menschen sorgen sollen, dass wir Fürsorge betreiben sollen, ist überhaupt keine Frage. Ich als Ehemann sollte ja für meine Frau sorgen. Ist ganz klar. Meine Frau sorgt ja auch für mich. Ach, was sie für. Meine Frau ist eine wunderbare Frau. Bin froh, dass ich sie geheiratet habe und nicht jemand von euch. Wunderbare Frau. Ja, das hätte ja auch passieren können, oder? Also sie sorgt für mich, das ist ganz wunderbar. Fürsorge ja. Aber in nichts sollt ihr euch Sorgen machen, wo euer persönliches, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, womit sollen wir uns kleiden und so weiter. Ich glaube, wir können uns das angewöhnen, dass wir unsere Anliegen, die wir haben, dass wir die wirklich vor Gott bringen. Und es ist interessant, was Paulus sagt. Nämlich er sagt, durch Gebet, durch Bitte mit Danksagung sollen wir das vor Gott bringen. Und zwar in allen Dingen. Ich muss schauen, ob die Übersetzung stimmt. Er kann schon mal zu 6 gehen. Seid um nichts besorgt, sondern in allem, das heißt in allen Situationen, sollen durch Gebet, und das ist Anbetung primär, Das Wort Gebet heißt hier Anbetung. Wir sollen Gott anbeten, wir sollen Gott danken, wir sollen Gott loben. Kein Tag darf beginnen, ohne dass wir nicht singen, lobe den Herrn, alle die ihn ehren. Das ist ein wunderbares Loblied, das ist ein Anbetungslied. Ihr habt andere Lieder, Thomas hat wunderbare Anbetungslieder. Wählt euch das Anbetungslied aus, wo das ausdrückt, wo die Anbetung bitte. Ich kann euch sagen, das verändert euer Leben. Das gefällt Gott, aber ihr seid am meisten die Profitierer. Die Anbetung, da kommen wir. Und nicht nur am Sonntag, nicht nur am Sonntag. Es ist wunderbar, wenn man in der Gemeinde das machen kann, weil da kann man es gemeinsam machen. Aber lobe den Herrn. Haben wir gerade noch anders im Kopf, wo auch ein Loblied ist? Also für mich ist, lobe den Herrn, alle den Herrn. Da ist so viel drin. Haben wir noch anders, wo in den Sinn kommt? Lobe den Herrn, den mächtigen König, der Herr. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Herren, lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. Komme zu Hauf, Psalter und Piano, wach auf, lass es den Lobgesang hören. Also, loben und dann bitten. Und das Wort, das er hier verwendet, ist vor allen Dingen Fürbitte. Wegschaue von eure Problemen, Gott eure Anliegen bringe, aber die Fürbitte nicht vergesse. Ihr wisst, dass ich das immer wieder sage, unsere Fürbitte ist unser Priesterdienst. Genau was Jesus tut, unsere Fürbitte ist unser Priesterdienst. Und jetzt noch etwas Wichtiges, er sagt, immer mit der Melodie der Danksagung, mit Danksagung, weil wir das so schnell vergessen, die Danksagung. Wir sollen immer danken. Es gibt so viel zum Danken. Ich will, es ist nur 2 Minuten, um 1:30 möchte ich aufhören, Danksagung. Aber ich möchte euch da wirklich geradezu ermahnen. Wir sind gewaltige Menschen in Bitten. Das und das und das und das. Und da wollen wir uns eine Liste machen, wofür wir danken wollen. Mit Danksagung. Mit Danksagung. Es ist ein Partizip. Paulus sagt das mit einem Partizip. Eucharistuntes. Das heißt, alle Zeit sollt ihr danken. Das sagt er genauso in Epheser 5. Als ein Mittel, damit wir den Heiligen Geist empfangen, dass wir alle Zeit danken. 5 Vers 20, ist wunderbar, 5 Vers 20 haben wir das. Eucharistuntes, danket alle Zeit für alle Situationen. Selbst wenn es uns nicht so gut geht, können wir immer was finden, wo wir danken können. Danke, könnt ihr uns erziehen, dass wir dankende Menschen werden. Danken. Da werden wir auch Menschen, die einander danken. Was ist das schön, wenn wir auch einander wieder mal danken. Also das tun wir schon, aber man kann immer zulegen. Ja. Also man muss nicht übertreiben, aber doch immer wieder auch mal danken. Wo sind wir jetzt? Also sind wir am Schluss. Und jetzt schreiben wir mal unten hin Bilanz und der Friede. Jetzt machen wir die Bilanz da unten. Wenn dieses Gesetz des Geistes des Lebens, diese Geistesordnung in unserem Leben sozusagen umgesetzt wird, dann kommt dieser Friede, der höher ist als unser menschlicher Verstand, mit dem wir uns ja sorgen und so weiter. Höher ist, der bewahrt unsere Herzen und unsere Gedanken in Christus Jesus, da haben wir schon wieder unserem Herrn. Deshalb muss ich noch unten hinschreiben, unbedingt Thomas, Ergebnis von dieser Ordnung ist der Friede Gottes. Und bitte, das ist der Friede, den Gott auszeichnet und den Frieden, den er uns schenkt. Ich wiederhole, es bezeichnet den Frieden, den Gott hat mit Jesus Christus und mit dem Heiligen Geist. Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Frieden, das ist gar nicht selbstverständlich. Wenn man mal die hinduistische Götterwelt besichtigt, was die für Streitigkeiten hatten in ihrer Welt, der Religion, ihr glaubt es gar nicht. Da gibt es ja Millionen von Göttern, die kämpfen ständig gegeneinander. Und auch im Griechentum, die Götter, das waren keinesfalls friedliche. Bitte, der Gott, den wir anbeten und der uns diese beiden Säulen gibt, lieber Dieter, keine Verdammnis, keine Verurteilung, keine Verdammnis, immer und ewig. Keine Trennung, immer und ewig, weil wir mit der Christi-Liebe, mit Gottes Liebe in Christus untrennbar Zeit unseres Lebens verbunden sind. Und jetzt darf ich ein Leben in der Kraft des Heiligen Geistes führen, nach Pfingsten, in dem immer der pfingstliche Geist in mir regiert. Das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Da ist eine neue Epoche eingetreten, nämlich das Leben im Frieden mit Gott, im Frieden miteinander und im Frieden mit der Welt. Ich habe kein besseres Wort zum Abschluss, aber das möchte ich euch, natürlich bringe ich da, natürlich, das kennt ihr, welches Gebet zitiere ich da, tue es aber jetzt nicht, aber könnt es nachschlagen, nehme ich das Friedensgebet von Franz von Assisi, wenigstens der Anfang, Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Nur eine Zeile, die ich nur zitiere, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst und so weiter und so fort. Wer es noch nicht kennt, versprochen, heute Nachmittag aufschreiben und das internalisieren in unserem Innen. Dann haben wir einen ganzen pfingstlichen Geist in unserem Leben. Halleluja, Amen. That's it.